schön. Danke vielmals. So schön, zum da sein. Ich habe mich auf dem Hinweg verfahren. Ja, aber nicht, weil ich so lange nicht mehr da war, sondern... Nein, auch nicht. Ich war am Telefonieren, aber das tut nicht so Sache. Ich habe mich verfahren, weil ich die letzten Wochen fast jeden Tag im Baselland war. Weil wir nämlich auf Baselland ziehen als Familie. Jetzt haben wir nach 15 Jahren in Baselstadt haben wir uns auch noch umgebracht, oder? Und wir ziehen auf Liestl und sind am Vorbereiten dort. Wir helfen da das Haus umbauen. Wir kaufen es zwar nicht, wir mieten es nur, aber wir helfen zum Mietkosten tief halten, helfen wir umbauen und sind fast jeden Tag dort. Und ich bin heute Morgen so völlig im Autopilot, bin ich auf Liestl gefahren und irgendwann in Liestl habe ich gedacht, ja nein, da habe ich eigentlich nicht wollen hin. Und haben dann von Liestl den Weg auf Sissach gefunden. Ich bin noch nie von Liestl auf Sissach gefahren. Ich habe gemerkt, ich bin falsch abzweigt bei der Autobahn, zu früh raus, aber auch von Liestl führt ein Weg auf Sissach. Und das hat mehr zu tun mit dem Thema von meiner Predigt, als ich jetzt denke. Das Thema ist ja, oder die Predigten stehen unter dem Titel Herzenssache und ich getraue mich jetzt etwas zu machen, was ich glaube es noch fast nie gemacht habe, nämlich eine Predigt nochmal bringen, die ich schon mal gehalten habe hier. Aber es ist schon 2 Jahre her und so sehr ich euch schätze, ich vertraue nicht so auf euer Erinnerungsvermögen, dass jeder jetzt dass jeder sofort wird sagen, ja, da kann ich mich an jeden Satz noch erinnern. Von dem her, und wenn schon, das ist eine, die mir sehr auf dem Herz liegt, eine Predigt, und wo ich glaub, dass sie etwas kann, bewegen kann. Und die Predigt fängt an mit einem Blick auf den Sommer und die klassische Wedding Season, wo im Sommer ihre Hochzeit feiert. Das merkst du als Pastor ganz besonders, wenn die Aussenseite vom Kühlschrank sich so im Frühling anfängt zu füllen mit so Hochzeitsanzeigen und so. Und dann merkst du, die meisten heiraten irgendwie im Juli oder im August und so. Und eigentlich, ich weiß nicht, ob ihr das euch schon überlegt habt, und ich will jetzt da auch auf keinen Fall etwas kaputt machen, aber eigentlich ist es ja der blanke Wahnsinn, gell? Also musst du mal überlegen, jeder weiß, dass du nirgends so tief kannst verletzt werden und so bitter kannst enttäuscht werden, wie in einer gescheiterten Ehebeziehung. Und fast jeder von uns kennt Geschichte aus seinem nächsten Umfeld. Aus der Familie, aus der Bekanntschaft, Nachbarschaft, vielleicht aus dem eigenen Leben. Geschichten, wo eine Ehe in einem Drama geendet hat, in einem Zerbruch, in einem tiefen Schmerz, vielleicht sogar in einer öffentlichen Schlammschlacht. Und eigentlich müsste der Fall wie klar sein, vor dem Projekt Ehe müssen wir Menschen warnen. Oder? Das ist eigentlich, müssen wir sagen, ja, also die Eltern von der Braut, die müssen eigentlich vor der Kirche stehen am Hochzeitstag mit einem grossen Transparent, wo drauf steht, mach's nicht. Oder denk nochmal nach. Und die Geschwisterten vom Bräutigam, die müssen aufspringen während dem Trauversprechen und Führer rufen, sag nein! Oder gerade den Priester oder den Pastor entführen vorher und in den Sakristei einsperren, damit es gar nicht so weit kommt. Es kann so viel kaputt gehen. Und jeden Sommer, jeden Frühling füllt sich die Kühlschranktüren wieder mit Hochzeitsanzeigen. Und irgendwie sterben die Wagemutigen nicht aus. Und ich weiß nicht, ob du dich schon gefragt hast, wie ist das möglich? Wo liegt das Geheimnis von dem Ganzen? Warum lassen sich bis heute so viele Menschen auf so ein unberechenbares Projekt ein? Und ich glaube, es gibt eigentlich nur eine Antwort auf diese Frage. Leute lassen sich ein auf so ein riskantes Abenteuer, wie die Vision, wo sie haben, für eine gelingende Ehe schwerer wiegt als alle Gefahren und Risiken, die man damit eingeht. Weil wie das, was man vor Augen hat, im Blick auf ein gemeinsames Leben mit jemandem, eine gemeinsame Liebe bis an den Rest des Lebens, das, was man vor Augen hat, das packt einem mehr, als einem die Angst vor dem Scheitern packt. Man könnte auch sagen, ganz kurz und knackig, die Liebe ist ein Wagnis wert. Und ich bin überzeugt, dass Gott mit der Schöpfung auch so ein Wagnis eingegangen ist. Es Gott auch so ein Abenteuer eingegangen ist. Am Anfang der Bibel, in den ersten Kapitel, begegnet uns Gott, wie er zuerst Himmel und Erde in Existenz ruft und die Lichter anknipst am Universum. Und irgendwann begegnet uns Gott in einer ganz intimen Szene, wo er auf Knie geht und wo er, 1. Mose 2, wo er den Mensch formt aus dem Staub oder aus dem Dreck, aus dem Lehm von der Erde. Wo Gott zum Töpfer wird und er dem Menschengebilde auf Augenhöhe gegenübertritt und ihm den Atem vom Leben einhaucht und der Mensch, der erste Atemzug tut. So wird sie in dieser Geschichte beschrieben. Und mit dem ersten Atemzug fängt ein Abenteuer an für Gott. Fängt eine Geschichte an, wo Gott mit einem Mensch schreibt. Und eine Geschichte, eine Liebesgeschichte, wo Gott selber sich extrem verletzlich macht. Versteht ihr? Natürlich kann man sich fragen, ja, hätte Gott denn auch eine Welt können schaffen, wo er 100% unter Kontrolle und im Griff hat? Hätte er eine Welt können schaffen, wo alles nach seiner Pfeife tanzt, wo jedes Atom sich nur bewegt, wenn er das Einverständnis dazu gibt? Natürlich hätte Gott so eine Welt können schaffen. Aber die Frage ist, was für eine Welt, was für eine Schöpfung entspricht eigentlich einem Wesen von Gott? Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt von den Stepford Wives. Die Frauen von Stepford. Das ist eine Geschichte in den 70er Jahren, ein Roman, und ist mehrmals verfilmt worden. Eine krasse Geschichte von einer Familie, die in ein Dörfli zieht, in ein beschauliches, herziges, bürgerliches, bünzliges Dörfli, Stepford heisst das Dorf. Und sie leben in diesem Dorf und irgendwann beschleicht die Frau von dieser Familie, die Mutter beschleicht einen schrecklichen Verdacht. Sie beobachtet, dass die Ehefrauen in diesem Dorf alle unglaublich systemtreu und unglaublich unterwürfig sind ihren Männern gegenüber. Und sie hat den Verdacht, dass sich die Männer von diesem Dorf zusammentun haben und irgendeine Möglichkeit gefunden haben, um die Frauen, ihre Ehefrauen, 100% nach ihren Wünschen und ihrem Willen zu kontrollieren. Es wird in dieser Geschichte nicht so ganz klar, ob die Männer bei ihren Ehefrauen irgendwie neuronal ins Hirn eingreifen und sie so kontrollieren, oder ob sie ihre kompletten Ehefrauen durch lebensechte Roboter ersetzt haben. Auf jeden Fall machen die Frauen genau das, wo ihre Männer wollen, und ordnet sich ihnen willenlos unter. Und ich meine, ich kann mal Männer ansprechen unter uns, gell? Wolltet ihr das, oder? Ernsthaft, wolltet ihr so etwas, oder? Eine Frau, die vorprogrammiert ist, die gar nicht anders kann, als dir immer dein Lieblingsessen zuzubereiten. Eine Frau, die mit dir Fußball schaut, mit Begeisterung jeden Match, ohne reinzuschwätzen. Und ohne zu fragen, was ein Offside ist, oder? Wo dir jeden Wunsch von den Lippen abliest und ein Bier ans Sofa bringt und immer einverstanden ist mit dir und von deinen Ideen restlos begeistert ist, wie sie gar nicht anders kann, als so zu handeln. Wolltet ihr das? Also die richtige Antwort wäre nein, aber das Glänzen in den Augen von einigen Männern mache mich jetzt gerade ein bisschen unsicher. Die richtige Antwort ist nein. Und uns allen ist es klar, kein halbwegs gesunder Mann wünscht sich letztlich so eine Frau, weil in so einer Frau hast du keins Gegenüber. In so einer Frau, in so einer Ehefrau, in so einem Partner begegnest du letztlich nur wieder dir selber. Du schaust eigentlich die ganze Zeit in den Spiegel. Das Einzige, was du siehst im Anderen, ist der Wille, von dir, wo du der anderen Person eingepflanzt hast. Du hast zwar alles unter Kontrolle, aber du schreibst keine Geschichte mit dieser Person. Du schreibst keine Liebesgeschichte mit ihm gegenüber. Also die Frage ist nicht, was für eine Welt hätte Gott erschaffen können. Die Frage ist, was für eine Welt passt zu Gott? Was für eine Schöpfung passt zu dem Gott, wo der Johannes in seinem ersten Brief sagt, kurz und knackig, Gott ist Liebe. Vielleicht der einzige Satz oder auf jeden Fall der prägnanteste Satz in der Bibel, der eine Wesensbeschreibung von Gott vornimmt, der beschreibt, wer Gott an und für sich ist, wer Gott zutiefst ist, was sein Wesen zutiefst ausmacht. Und der Johannes sagt, Gott ist Liebe. Und er überlässt es nicht einfach jedem Leser, um für sich bestimmen und definieren, was er unter Liebe versteht, sondern er fährt gerade fort nachher und sagt, Gott ist Liebe und Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar geworden, als er seinen einzigen Sohn in die Welt geschickt hat, damit wir durch ihn leben können. Johannes macht deutlich, Gott ist Liebe und Liebe hat ein Gesicht, Liebe hat einen Namen und der Name ist Jesus. Wer Gott ist, was Gottes Liebe bedeutet, wird uns gezeigt, wird uns offenbart in Jesus selber. Am Leben von Jesus können wir ablesen, wer Gott ist und wie er zu uns steht. Und dort sehen wir im Leben von Jesus, zuerst und zugespitzt, sehen wir im Leben von Jesus, dass Gott ein Gott ist, der eine Liebesgeschichte wagt. Dass Gott ein Gott ist, der sich extrem verletzlich macht. Ein Gott, der sich Menschen nicht unterwirft, der Menschen nicht kontrolliert, der sie nicht manipuliert, der sie nicht zu seinem Willen zwingt, sondern ein Gott, der wirbt ums Herz von Menschen. Und ein Gott, der sich gefasst macht auf Enttäuschungen, auf Zurückweisung. Ich meine, wir kennen die Geschichte von Jesus. Wie er Menschen dient und wie er von Menschen aber auch immer wieder verachtet wird. Wie er schlussendlich verraten wird von Petrus, von einem von seinen liebsten Freunden, verleugnet wird von den hohen Priestern, von der religiösen Elite, ausgeliefert wird von den Römern, demütigt, verspottet, angespuckt, misshandelt und schlussendlich hingerichtet wird. Was für eine Schöpfung hat Gott ins Leben gerufen? Offensichtlich eine, wo er sich dabei extrem verletzlich macht. Eine, wo er sich auf eine echte Geschichte einlässt und ein Risiko dabei eingeht. Und das ist ein Motiv, das sich durch die ganze Bibel zieht. Und ich will euch das einer finde ich sehr prägnante Geschichte noch mal ein bisschen verdeutlichen. Und zwar die Geschichte vom Prophet Samuel. Wir haben ein exklusives Foto von Samuel gefunden. Genau, das ist ein mit einem gepflegten Bart, ohne Wochenrückblick. Der Prophet Samuel, er hat sein Leben lang Gott dient. Und er hat zum Volk geredet im Namen von Gott. Und hat dem Volk Gottes, dem Volk Israel, ein Herz von Gott gezeigt. Und er wird alt. Und er hat eigentlich vor, seine Söhne in seine Nachfolge zu berufen. Aber Israel und vor allem die Ältesten von Israel haben etwas anderes vor. Sie kommen zum Samuel und sagen Folgendes zu ihm. Samuel, du bist zu alt geworden, um das Volk noch richtig führen zu können. Setz doch einen König als Herrscher über uns ein, wie auch alle unsere Nachbarvölker einen haben. Das klingt jetzt eigentlich noch relativ harmlos, oder? Die Leute wollen einen König, die Ältesten von Israel möchten einen König für Israel. Aber da steckt mehr dahinter. Hinter dem Wunsch nach einem König steckt eigentlich die Ablehnung von dem König, den sie jetzt schon haben, nämlich von Gott selber. Und sie sagen eigentlich zu Gott mit dem Gott, wir möchten nicht mehr von dir Befehl bekommen, wir würden Befehl lieber von einem König bekommen. Samuel schnallt das natürlich. Darum heisst es, Samuel war nicht einverstanden gewesen, dass sie plötzlich einen König haben wollen. Und er zieht sich zurück, zum Gott um Rat zu fragen. Und Samuel kommt eine bemerkenswerte Antwort über von Gott. Da heisst, der Herr hat geantwortet, mit ihrer Forderung lehnen sie nicht dich ab, sondern mich. Sie wollen mich nicht mehr als ihren König anerkennen. Das passt zu ihnen. Seit ich sie damals aus Ägypten rausgeführt habe, war es immer das Gleiche. Immer wieder haben sie mich vergessen und sind anderen Göttern nachgelaufen. Genauso machen sie es jetzt auch mit dir. Gott, verstehen Sie, Gott durchschaut ein Motiv der Ältesten von Israel. Und er merkt, dass sie ihn nicht mehr als König haben wollen. Er sagt zum Samuel, schau, sie lehnen mich an, sie haben mich verworfen. Und es wird in dem Text, wenn wir den lesen, es wird etwas deutlich von der Frustration von Gott über das Verhalten von seinem Volk. Er sagt, das passt zu ihnen. Es ist immer das Gleiche. Es ist wie ein Schlag ins Gesicht von Gott. Nicht erst im Neuen Testament wird Gott in Jesus ins Gesicht geschlagen, sondern im übertragenen Sinn wird Gott schon im Alten Testament ins Gesicht geschlagen. Aber was ratet Gott dem Samuel jetzt? Nachdem Gott klar gemacht hat, schau, eigentlich sollte das Volk kein König bekommen. Ich wollte eigentlich keinen König für Israel. Ich wollte ihren König sein. Und dann sagt er, aber gib ihnen, was sie wollen. Erfüll ihre Forderung. Gott lässt sich auf die Forderung von Israel ein und sagt, dann sollen sie überkommen, was sie wollen. Gott ist enttäuscht, er ist frustriert, aber er strickt jetzt einen Plan B, einen Plan mit König. Und er sucht dann selber aus. Es ist wie wenn Gott würde sagen, ja, also wenn sie schon einen König wollen, dann sollen sie den besten König überkommen, den ich finde, dann will ich ihn selber aussuchen. Und er sucht den Saul aus, einen überragenden Mann. Samuel stellt den Saul dem Volk vor. Das heisst, der Saul war grösser als alle anderen. Und er wird als ein führungsstarker, gottesfürchtiger Mann beschrieben. Und dann heisst es, das Volk ist in Jubel ausgebrochen. Und sie haben gerufen, lang soll unser König leben. Jetzt war aber so, dass der Saul eben doch ein Mäntigsprodukt war. Dass der Saul eben trotz allem als König nichts getaugt hat. Kaum war er im Amt, hat er sich Gottes ausdrücklichem Befehl, Gottes Anweisung widersetzt. Und der Samuel muss quasi da aus dem aktiven Ruhestand kommen und den Saul zur Rede stellen. Und er sagt zum Saul, Saul, was hast du gemacht? Das ist sehr dumm von dir. Du hast einen Befehl vom Herr, deinem Gott nicht gehorcht. Er hat dir und deinen Nachkommen für alle Zeiten Königsherrschaft über Israel gegeben. Du aber hast sie durch dein voreilige Handeln verspielt. Es ist bemerkenswert, Gott lässt sich auf einen König ein und er plant mit dem Saul eine ganze Linie von Königen anzufangen. Er sagt, der Samuel sagt auch, Gott hätte in wörtlichen Übersetzungen heisst, Gott hätte dein Königtum bestätigt auf ewig. Das ist, was Gott vorhat mit dem Saul. Aber er versiebelt es. Und der Samuel sagt auf Deutsch gesagt, Saul, du Dubbel, du hast Geschichte verspielt, bist in einer Sackgasse gelandet mit deiner Rebellion. Und Gott sagt jetzt im Rückblick auf die Geschichte, er sagt der Herr zum Samuel, ich bereue es, dass ich den Saul zum König gemacht habe, denn er hat mir den Rücken zugekehrt und meinen Befehl nicht ausgeführt. Gott selber bereut die Wahl vom Saul. Das ist keine Einzelstelle. Es gibt viele Stellen, gerade im Alten Testament, an entscheidenden Punkten in der Geschichte von Israel, wo uns die Wendung begegnen, wo Gott Sachen bereut. Aufgrund von der Entwicklung, aufgrund von der Rebellion vom Volk. Und Gott ist enttäuscht, offensichtlich. Und der Samuel verliert langsam die Hoffnung. Gell? Der Plan A, Gott als König von seinem Volk, ist im Eimer. Der Plan B, Gott sucht einen König aus für sein Volk, ist auch im Eimer, wie sich der König gegen Gott auflehnt. Und der Samuel zieht sich zurück und denkt wahrscheinlich, ja, jetzt haben wir die Chance verspielt. Und dann gibt es eine berührende Begegnung, fast eine seelsorgerliche Begegnung von Gott mit dem Prophet Samuel. Heißt denn, schließlich hat der Herr zum Samuel gesagt, Samuel, wie lange willst du noch um den Saul trauern?
Nimm dein Horn, das Widerhorn, füll es mit Öl und mach dich auf den Weg nach Bethlehem. Dort sucht der Isai auf, denn ich habe einen von seinen Söhnen zum neuen König auserwählt. Samuel hat das Gefühl, ja, jetzt ist die Geschichte von Gott mit Israel zu Ende. Jetzt hat Gott zwei Möglichkeiten durchgespielt. Beide sind gescheitert. Jetzt ist es vorbei. Aber Gott rüttelt Samuel aus seiner mittelschweren Depression raus und sagt: Samuel, ich habe bereits den Plan C gestrickt. Gang zum Isai und salb den David zum König. Die Geschichte kennen, die wissen, dass auch der David an mehreren Stellen Gott bitter enttäuscht und dass Gott auch beim David enorm viel Geduld und enorm viel Kreativität braucht, um seine Geschichte weiterzuschreiben. Und das Fazit von dieser Story mit dem Samuel und dem Saul ist, dass Gott eine dynamische Geschichte schreibt mit den Menschen und dass Gott sich sehr verletzlich macht im Zug von dieser Geschichte. Aber auch, dass Gott sich als sehr beharrlich erweist, dass er nicht aufgibt. Es gibt manchmal Leute, die sich beklagen bei mir. Also nicht so offensichtlich, das sagt mir ja als Christ nicht, gell? aber so ein bisschen unter vorgehaltener Hand. Auch Studenten haben mir das schon gesagt. So ein bisschen unter vorgehaltener Hand. Du, warum muss eigentlich die Bibel so dick sein? Hast du auch schon gelitten unter dem? Es ist extrem unpraktisch auf Reisen aus, so ein dickes Buch. Und überhaupt, wer liest denn heute noch so ein dickes Buch? Gell? Und es hat schon mehr als eine Person mir gesagt, ja, aber kann sich denn Gott eigentlich nicht kurz fassen? Und ich glaube schon. Ich glaube, Gott hätte sich sogar wollen, kurz zu fassen. Ich glaube, Gottes Absicht wäre gewesen, sich kürzer zu fassen. Ich glaube, wenn es nur nach Gott ginge, dann wäre die Bibel sehr viel dünner. Eigentlich nur so ein Faltblättchen. Mit den ersten zwei Kapiteln von der Bibel, von der jetzigen, und mit den letzten zwei Kapiteln drauf. Aber Gott ist eben nicht der Einzige, der Geschichte schreibt. Gott ist nicht der Einzige, wo die Grösse, die Länge der Bibel mitbestimmt. Nicht Gott macht das Buch 1500 Seiten dick, sondern wir sind das. Wir Menschen mit unserer Eigenwilligkeit und Widerborstigkeit und Unbelehrbarkeit, wir Menschen zwingen dieser Geschichte, die Gott mit uns schreibt, so viel Umweg und so viel Extraschlaufen und so viel Spezialrouten auf, dass das Buch so dick wird. Wir ziehen die Geschichte so in die Länge. Wenn du das Alte Testament liest, ist es offensichtlich auf dem Weg, wo Gott mit Israel führt. Er muss aus einer Wüstenwanderung nach einem 40 Jahren machen, weil das Volk einfach nicht dorthin will, wo er es führen will. Oder? Die Bibel beweist schlussendlich nicht, dass Gott sich nicht kurz fassen kann. Sondern die Bibel beweist, dass Gott uns nicht aufgibt. Die Bibel beweist, dass Gott uns durch alle Irrigen und Wirrigen vom Leben nicht aufgibt. Und dass er dran bleibt und seine Geschichte mit uns weiterschreibt. Und unser Leben zu einem guten Ziel will führen. Gott gibt uns nicht auf. Und wir sind zurück bei Jesus an dieser Stelle, weil im Leben von Jesus zeigt sich die Beharrlichkeit von der Liebe von Gott vielleicht klarer als irgendwo sonst. Ja, Gott ist verletzlich, aber Gott ist nicht ohnmächtig. Ja, Gott lässt sich ablehnen, aber Gott gibt nie auf. Ja, Gott wird in Jesus hingerichtet, aber er bleibt nicht tot. Und er besiegt durch seine Liebe besiegt er den Tod. Er schafft mit seiner Liebe, versteht ihr? Mit der Liebe von Gott. Die Liebe von Gott schafft das, wo man mit Kontrolle und Manipulation nie könnte erreichen. Gott gewinnt ein Herz von Menschen und schreibt mit ihnen seine Geschichte weiter. Das schaffst du nur durch Liebe. Jesus wird von Petrus bitter enttäuscht. Ja, das stimmt. Petrus verleugnet ihn dreimal. Aber Jesus, der auferstandene Jesus, sucht den Petrus wieder. Und er stellt ihn wieder her. Die Liebe von Jesus stellt ihn wieder her und macht ihn zu einer Leitungsperson in dieser Jesus-Bewegung, die nachher aufbricht. Ja, Jesus wird von der religiösen Elite verachtet und ausgeliefert. Aber der auferstandene Jesus begegnet nachher einem von den Anführern von der religiösen Elite und wirft ihn vom Ross und kehrt sein Leben auf den Kopf oder stellt sein Leben auf die Beine und macht aus dem Saulus den Paulus einen Missionar, der die Botschaft von Jesus in die ganze Welt bringt. Jesus wird von den Römern hingerichtet, ja, das stimmt. Aber sogar noch, wo er stirbt, im Tod von Jesus, schaut der römische Hauptmann, der die Kreuzigung verantwortet, schaut zu, wie Jesus stirbt und sagt, tatsächlich, das ist Gottes Sohn gewesen. Tatsächlich, das ist der Sohn Gottes gewesen. Und noch im Tod von Jesus wird das Herz von dem Hauptmann transformiert. Und er ist nicht der Einzige vom Römischen Reich, der in der Folgezeit zum Teil von dieser Jesus-Bewegung geworden ist. Der Gott gibt nicht auf und er kommt zum Ziel mit uns Menschen. Er kommt zum Ziel mit deinem Leben. Ich will abschließen mit einer Geschichte von unserem Sohn. Unser Sohn ist ein leidenschaftlicher Lego-Fan. Nicht nur unser Sohn, ich auch. Ich habe ihm schon ganz viele tolle Lego-Sachen gekauft, die ich mir selber nicht haben dürfen kaufen. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Unser Sohn ist leidenschaftlicher Lego-Fan. Er hat schon als kleiner Krabbler, hat er Duplo, die grossen Lego-Klötze, hat er aufgestapelt und so und zu riesigen Türmen, die grösser gewesen sind als er selber. Und bis zum heutigen Tag, jetzt ist er bald 8, er konstruiert mit Leidenschaft alle möglichen Fahrzeuge und Flugobjekte und so weiter. Und ich weiß nicht, ob es euch auch schon so gegangen ist. Manchmal kann man beim Spielen mit Kind kann man tatsächlich noch etwas fürs eigene Leben lernen, gell? Und ich habe das erlebt mit unserem Sohn, wenn wir wieder mal, wo wir einmal wieder so vor einem grossen Berg Legostein gestanden sind. Das ist ein spezieller Moment, gell? So ein Berg mit Stein, mit Millionen von Möglichkeiten, was man alles aus dem könnte machen. Und ich mache dann so den Vorschlag. Lass uns ein Rennauto bauen, komm. Er ist mega begeistert, der Luan. Und wir machen uns ans Werk und nehmen die Platten und klicken unten die Rädchen drauf und so und bauen in einem Eifer und so. Und je länger wir bauen, desto weniger gleicht das Gebilde einem Rennauto. Und ich bin nicht der Einzige, der es merkt. Unser Sohn schaut das Teil an und verzieht den Mund und sagt, nein, das ist doch kein Rennauto. Ich habe doch gewusst, dass wir das nicht können und ich schaffe das nie und so. Und ich sage, nein, jetzt gib doch nicht auf. Und ich muss aber für mich denken, ja, als Rennauto sieht es wirklich scheiße aus. Oder? Aber ich habe dann eine Idee. Oder? Ich schaue das Ding an und ich sage zu unserem Sohn, Luan, okay, als Rennauto ist es nichts. Aber das ist eine exzellente Vorstufe von einem Unterseeboot. Und jetzt sieht es unseren Sohn auch. Weg mit diesen Rädchen und wir bauen weiter und bauen aus dem misslungenen Rennauto ein Unterseeboot. Und je länger wir bauen an diesem Teil, desto weniger gleicht das Gebilde auch an einem Unterseeboot. Und wieder entgeht das auch unserem Sohn nicht. Und er sagt, ja nein, das ist ja nicht einmal, das ist kein Rennauto, das ist auch kein Unterseeboot. Es wird nichts mehr heute. Und ich sage, Sohn, lass dich nicht entmutigen. Dem Ingenieur ist nichts zu schwören. Das ist zwar wirklich Abfahrheit als Unterseeboot, aber das ist in Tat und Wahrheit, was wir da gebaut haben, ist der Rumpf von einem gewaltigen Raumschiff. Und jetzt sieht er es endlich und wir bauen weiter und mit Begeisterung bauen wir das Ding aus zu einem Spaceship, wo sogar der Captain Kirk noch eifersüchtig gemacht hätte. Und noch viele Christen stellen sich Geschichte, die Gott mit Menschen schreibt, stellen sich vor wie so ein Lego-Bausatz nach Anleitung. So ein Bausatz mit einer ausführlichen Anleitung, einem fixen Bauplan, 1537 Teile und alle sind abgezählt und alle müssen genau an den richtigen Ort kommen, damit es etwas gibt. Jedes Teil muss am richtigen Platz landen, sonst geht es nicht mehr auf, sonst ist Gottes Plan gefördert mit unserem Leben. Und das macht vielen Angst. Ich habe schon viele Leute getroffen, die sich zermartert haben mit dieser Frage, bin ich noch im Plan von Gott oder ist Gottes Plan mit meinem Leben bereits gescheitert? Wie viele Leute bringen so ein bisschen das gesunde Empfinden mit, dass wenn ein Leben bauen nach Anleitung ist und jedes Teil an den richtigen Ort muss gehen, dass in ihrem Leben schon einiges schiefgegangen ist. Dass in ihrem Leben schon einige Teile falsch aufeinandergesetzt worden sind. Dass sie schon weit weg sind von dieser Vorlage, von dieser perfekten Vorlage. Und vielleicht erinnerst du dich selber in deinem Leben an Sachen, die du in den Sand gesetzt hast. Entscheidungen in deinem Leben, die du getroffen hast, die du heute noch bereust. Entwicklungen in deinem Leben, wo du sagst, da sind Teile falsch zusammengesetzt worden. Da habe ich das Projekt versagt und du hast vielleicht Befürchtung, du kommst ins Ersatzteillager. Ich weiss nicht, ob es eine Zeiterscheinung oder eine Lebensphasenerscheinung ist, aber ich habe mein 40. Altersjahr definitiv und schon seit zwei Jahren überschritten. Ich mache mir viel Gedanken zu meinem Leben, zum Verlauf von meinem Leben in den letzten 20 Jahren. Und ich habe das tiefe Bewusstsein, dass viele Sachen sicher nicht nach Anleitung zusammengesetzt worden sind. Und das tiefe Bewusstsein, dass Sachen schief zusammengesetzt sind. Und wenn du das kennst, das Gefühl, dann verliere den Mut nicht. Verliere den Mut nicht. Gott gibt dich noch lange nicht auf. Und Gott ist dir immer mindestens eine Idee voraus. Und Gott schreibt seine Geschichte mit dir weiter. Und vielleicht sind dir auch Sachen widerfahren, vielleicht hat man dir Sachen angetan in deinem Leben. Vielleicht hast du Schicksalsschläge erlebt, die in deiner Biografie so wie so einen dunklen Schatten gelegt haben. Vielleicht hast du sogar Missbrauchserfahrungen gemacht. Vielleicht hast du tatsächlich den Zerbruch von einer Beziehung oder den Zerbruch von einer Ehe durchgemacht. Und es fühlt sich vielleicht an im Rückblick, wie wenn jemand im Baukasten von deinem Leben so eine Handvoll Teile einfach geklaut hätte, einfach geraubt hätte, einfach davon wäre. Und dir wie etwas fehlt. Und du manchmal das Gefühl hast, das wird nichts mehr. Mit dieser Geschichte, mit diesem Verlust, das wird nichts mehr. Verlier den Mut nicht. Verlier den Mut nicht. Gott hat dich noch lange nicht aufgegeben. Gott ist dir immer mindestens eine Idee voraus. Und er baut aus dem Teil von deinem Leben, in seiner Geduld und in seiner Kreativität, baut er aus dem Teil von deinem Leben, manchmal aus dem Schutt von unserem Leben, baut er etwas Neues. Und er gibt dich nicht auf. Und wenn er das Ding nicht zum Fahren bringt, dann bringt er es zum Schwimmen. Und wenn er das Ding nicht zum Schwimmen bringt, dann bringt er es zum Fliegen. Aber Gott gibt dich nicht auf und führt dein Leben an ein gutes Ziel. Lass uns beten und lass uns Gott so wie unser Leben auch hinhalten. Gerade auch mit diesen Orten, mit diesen Begebenheiten, wo wir falsch abzweigt sind, mit den Sachen, die falsch zusammengesetzt worden sind, mit Sachen, die wir in den Sand gesetzt haben in unserem Leben, auch mit Sachen, die uns angetan worden sind, die uns vielleicht geraubt worden sind. Lass uns unser Leben vor Gott halten und dass wir bekennen im Angesicht von der beharrlichen Liebe von Gott, dass Gott uns nicht aufgibt. Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der eine echte und dynamische Geschichte mit uns schreibt und dass du dich nicht entmutigen lässt, auch durch unsere Zurückweisung nicht, auch durch unsere Fehlentscheidungen nicht, auch durch viele Sackgassen und Extrarunden, die du mit uns musst drehen musst, um uns wieder zu gewinnen, dass du dich nicht entmutigen lässt. Und danke, dass es nichts gibt, wo andere Menschen uns antun könnten, die dich dazu bringen würden, uns aufzugeben. Wo dich dazu bringen würde, zu kapitulieren und zu sagen, ja, jetzt weiss ich auch nicht mehr weiter. Gott, du bist uns immer mindestens eine Idee voraus. Und du hast eine Geduld und eine Beharrlichkeit in deiner Liebe, mit der du uns führst durchs Leben. Und Jesus, ich sprich das aus über diese Frauen und Männer heute Morgen da rein, besonders die, die vielleicht da hingekommen sind, auch mit Zerbrüchen und mit Ängsten und mit Versagenserfahrungen oder auch mit traumatischen Erinnerungen, die sie mitnehmen. Jesus, du gibst uns nicht auf und du schreibst deine Geschichte weiter und ich sprich das aus über uns allen. Dass du ein Gott bist, der uns mit einer beharrlichen Liebe verfolgt. Und dass du ein Gott bist, der unser Leben zu einem guten Ziel führt. In Jesu Namen. Amen.
Hey, cool hast du den Podcast angehört. Wir hoffen, es hat dich angesprochen, inspiriert und ermutigt. Gerne laden wir dich ein, einen von unseren wöchentlichen Gottesdiensten zu besuchen. Jeden Sonntag am Morgen um 10:30 Uhr im CH in Sissach. Aber bis dann, eine schöne Woche.